Herzlich willkommen zu Folge 5 von Frau Bürgermeisterin. Heute mit dem Thema Sexismus in der Politik. Auf der Suche nach Ursachen für den geringen Frauenanteil stieß ich auf folgenden Satz einer Korrektivumfrage anlässlich der diesjährigen Kommunalwahlen in NRW. 30% der Lokalpolitikerinnen gaben an, wegen negativer Erfahrungen als Frau in der Politik schon einmal daran gedacht zu haben, ihre Parteiämter oder Mandate niederzulegen. Deshalb geht es in der heutigen Folge um die Fragen, welche Formen von Sexismus gibt es und welche Verhaltensweisen sind sexistisch? Anhand von einigen Beispielen aus der Politikwelt werde ich euch zeigen, inwiefern Sexismus gegen Politikerinnen stattfindet. Außerdem habe ich mir die Frage gestellt, wie Frauen in der Politik auf sexistische Handlungen oder Kommentare reagieren können. Als Sexismus bezeichnet man erstmal jede Art der Diskriminierung, Unterdrückung, Verachtung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, sowie für die Ideologie, die dem zugrunde liegt. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Sexismus. Wir assoziieren das meistens eher mit diesen sehr offensichtlichen Formen wie Hassnachrichten oder Anmachsprüchen über Social Media, aber auch unangemessene Berührungen. Es gibt aber auch sehr subtile Formen des Sexismus. Da gibt es bestimmte Bezeichnungen für, zum Beispiel moderner Sexismus bzw. Neosexismus. Der ist definiert als die Leugnung von Diskriminierung und die Ablehnung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Ungleichheit abzubauen. Der Status quo wird als fair wahrgenommen und eine Reduktion von Geschlechterungleichheit wird folglich verhindert. Obwohl Männer in der Regel modernem oder Neosexismus in stärkerem Ausmaß zustimmen als Frauen, stimmt auch ein substanzieller Teil an Frauen modernem und Neosexismus zu. Dann gibt es noch den hostilen Sexismus. Der drückt sich in einer negativen Sichtweise auf Frauen aus. Er ist begründet in der Überzeugung, dass Männer ihren höheren Status verdienen und gleichzeitig gekennzeichnet durch die Furcht, diesen höheren Status durch Frauen verlieren zu können. Im Kern geht es um männliche Bedrohungserleben und die damit einhergehende Abwertung der Bedrohungsquelle. Hostile Sexisten gehen davon aus, dass Frauen das Ziel verfolgen, Macht und Kontrolle über Männer zu erlangen, entweder durch feministische Ideologie oder durch das Ausnutzen ihrer sexuellen Attraktivität. Hostiler Sexismus richtet sich daher vor allem gegen nicht traditionelle Frauentypen wie Feministinnen oder Karrierefrauen. Dann gibt es auch noch eine Art des Sexismus, die nennt sich benevolenter Sexismus. Und er erscheint hingegen eher im Gewand der Ritterlichkeit, so schreibt es die Bundeszentrale für politische Bildung. Man kann es auch als Kavaliertum bezeichnen. Aus der subjektiven Sicht der benevolenten Sexisten stellt er positive Überzeugungen und Verhaltensweisen gegenüber Frauen dar. Benevolent sexistisches Verhalten lässt sich beispielsweise wie folgt beobachten. Ein Mann bietet einer Frau an, eine relativ einfache Aufgabe zu übernehmen, wie das Installieren eines Computerprogramms, damit sie sich als Frau nicht damit herumschlagen muss. Es wirkt also zunächst wie ein Helfen, ist aber im Kern eine sexistische Tat. So viel zur Theorie und den unterschiedlichen Formen von Sexismus. Sexismus in der Politik ist leider aktuell wie eh und je. Es geht auch schon mal unter die Gürtellinie, sagte mir die Bürgermeisterin Marion in Folge 3. Ähnlich lautet auch der Titel eines aktuellen Zeitartikels, gleich unter die Gürtellinie, in dem es um Hass gegen Frauen im Netz geht. Unter anderem wurde hierzu die Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags Aminata Touré interviewt. Sie sagt: Antifeminismus ist ein Teil der rechtsextremen Ideologie. Bei mir sind 99% aller Hasskommentare eine ganz miese Kombination aus Rassismus und Sexismus. Zuerst heißt es, geh zurück nach Afrika, dann wird der Körper diffamiert. Diese Typen, es sind zu 99,9% Männer, ertragen es einfach nicht, dass ich einen Raum besetze, der ihrer Meinung nach für weiße Männer reserviert ist. Ein weiteres Beispiel, diesmal in der Kategorie Altherrenwitze, über diesen Begriff lässt sich allerdings auch streiten, ist das Beispiel Lindner. Viele haben es sicherlich noch gut in Erinnerung, es ist erst einige Wochen her. Er sagte auf großer Bühne im Zuge der Verabschiedung seiner bisherigen Generalsekretärin Linda Teuteberg, er habe mit Teuteberg rund 300 Mal den Tag zusammen begonnen, aber nicht, was ihr jetzt denkt, sondern telefoniert. Er selbst empfindet es als Witz. Es impliziert aber Folgendes: Frauen sind die, mit denen man Sex hat. Dieser Satz lässt sich auch nicht entschuldigen, indem man sagt, das war ein einmaliger Ausrutscher, denn erstens ist ein Politiker wie Lindner rhetorisch sehr gut geschult, das heißt, er weiß, dass er besonders auf jedes Wort achten muss, gerade wenn er auf großer Bühne steht. Und andererseits ist es nicht das erste Mal gewesen, dass er einen solchen Witz gebracht hat. Wenn also schon ein Parteichef auf Bundesebene, der weiß, dass die gesamte Presse anwesend ist und im Zweifel jedes Wort kritisch betrachtet wird, so etwas auf öffentlicher Bühne sagt und seinen Fehler auch nicht einsieht, wie muss es dann auf kommunaler Ebene erst aussehen? Verhält sich ein Kommunalpolitiker so wie Lindner, passiert meistens nichts. In der Kommunalpolitik bleiben diese Handlungen meist ungeahndet. Es gibt keine öffentlichkeitswirksamen Skandale, keine Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Sexismus gilt dort häufig als Tabuthema. Korrektiv Lokal hat KommunalpolitikerInnen aus ganz NRW gefragt, was für Erfahrungen sie gemacht haben und welche Gründe sie für die geringe Zahl von Frauen in ihren Parteien und den Parlamenten sehen. 573 haben sich beteiligt. Von den Frauen, die teilgenommen haben, berichten mehr als jede zweite, also 60%, im Rahmen der politischen Arbeit schon einmal Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder Sexismus erlebt zu haben. Wie eingangs erwähnt, haben 30% angegeben, dass sie wegen negativer Erfahrungen als Frau in der Politik schon einmal daran gedacht haben, ihre Parteiämter oder Mandate niederzulegen. Eine Kommunalpolitikerin nennt Beispiele: Bemerkungen über meinen Körper und mein Aussehen, Aufforderungen zum Kaffeekochen, weil ich das als Frau besser könne, oder sexuelle Gerüchte seien normal. Die meisten der von Sexismus Betroffenen berichten Korrektiv Lokal, dass sich Mitglieder anderer Fraktionen sexistisch verhalten haben. Doch bei mehr als einem Fünftel der Frauen kam die Diskriminierung auch von Parteifreunden. Das ist auch meine eigene Erfahrung, denn ich glaube, egal wie sehr sich auch eine Partei auf die Fahne schreibt, feministisch oder nicht sexistisch zu sein, das kommt überall vor. Auch Julia Löffler, sie ist Coach mittlerweile für Frauen in der Politik und in Verbänden, hat aber auch lange Erfahrung auf unterschiedlichen politischen Ebenen gesammelt, kommt da zu einer ähnlichen Einschätzung und hat mir von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet.
Sexismus in der Kommunalpolitik ist weit verbreitet und beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Partei. Ich denke sogar, dass jede Partei in Deutschland davon betroffen ist, egal ob sie ansonsten progressiv aufgestellt ist oder nicht. Selbst die Parteien, die sich expliziten Feminismus auf die Fahnen geschrieben haben, sind davon betroffen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das in den kommunalpolitischen Bereichen sogar noch mal stärker zutage tritt als auf höheren Ebenen. Das hat, denke ich mal, unterschiedliche Gründe Und ich zum Beispiel kann auch davon berichten. Ich war Kreisvorstandssprecherin in einem Bezirk und habe dann abends immer anzügliche E-Mails bekommen von einem Mitvorstandsmitglied. Wenn wir uns dann gesehen haben, hat er dann so getan, als wenn nie was passiert wäre. Und abends kamen dann weitere E-Mails. Allein diese Erfahrung zeigt, dass Frauen in der Politik oft noch mal mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben als viele Männer. Denn das sind Themen abseits der inhaltlichen Auseinandersetzungen, die viele Männer nicht machen müssen und die auch dazu führen, dass vor allem junge Frauen sich eher davon abwenden, weitere Schritte in die Politik hineinzugehen.
Es geht aber noch weiter mit den, wie ich finde, für sich sprechenden Ergebnissen dieser Umfrage. 8% der befragten Frauen berichten, dass sie im Kontext ihrer politischen Arbeit schon einmal unangemessen berührt wurden. Eine 29-jährige Politikerin, die in einem Stadtrat sitzt, erzählt hierzu, wenn auf Veranstaltungen Alkohol im Spiel ist, bei uns vor allem an Karneval, fallen eher die Männer auf, die es schaffen, ihre Hände bei sich zu behalten. Traurigerweise nehme ich das gar nicht mehr als extrem übergriffig wahr, weil es normal zu sein scheint. Über die Hälfte der Frauen berichten von Erlebnissen, die sie als grenzüberschreitend wahrgenommen haben. Am häufigsten Kommentare zum Aussehen. Dieses Phänomen, auf das Äußere reduziert zu werden, wird auch häufig von der Presse unterstützt. Um zu verdeutlichen, was damit genau gemeint ist, ziehe ich jetzt nochmal ein Beispiel aus einer höheren Ebene von der Bundesebene heran. Focus Online schrieb am 6.10.2018 über Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war kurz vor der Wahl zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, in der es um den CDU-Vorsitz ging. Wenn es nach Udo Walz, dem bekanntesten Friseur Deutschlands, geht, ist Kramp-Karrenbauer auf dem Weg ins Kanzleramt nicht mehr aufzuhalten. Was hier passiert, ist, dass politische Kompetenz bzw. Eignung für das Kanzleramt anhand des Aussehens beurteilt wird. Die politischen Inhalte von Kramp-Karrenbauer geraten aus dem Fokus. Der Blick auf AKK ist der eines Mannes auf ein weibliches Objekt. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist der Kameraschwenk über Katja Sudings Beine während einer Podiumsdiskussion. Und dieser wurde in der Tagesschau gezeigt. Ich glaube, das war 2015. Dr. Dorothee Beck, die an der Uni Marburg zu Politik, Medien und Geschlecht sowie zu Antifeminismus forscht, ordnet diese Vorkommnisse folgendermaßen ein. Niemand würde heute noch ernsthaft die Partizipation und den Führungsanspruch von Politikerinnen in Frage stellen. Und doch lassen sich, je nach Kontext, weiterhin sexualisierende, trivialisierende und auf andere Weise abwertende Medienbilder erkennen. Das ist nicht unbedingt Kalkül, oft einfach nur die unreflektierte Reproduktion internalisierter Bilder oder Frames. Und die müssen wir immer wieder skandalisieren, auch auf die Gefahr hin, als feministische Spaßbremsen zu gelten. Ja, Dr. Dorothee Beck spricht es schon an hier, und es ist auch eine sehr wichtige Frage. Nach diesen ganzen Fakten und Beispielen, die wir jetzt uns angeschaut haben, wie gehen Frauen, wie gehen wir am besten mit Sexismus in der Politik um? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Netzwerke bilden müssen, dass wir uns Verbündete suchen und uns über Vorfälle austauschen. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen und wir sollten nicht sagen, da müssen wir halt durch, so wie es jahrelang Politikerinnen gemacht haben, weil sie so sehr eine Ausnahme dargestellt haben, dass ihnen wirklich vielleicht nichts anderes übrig blieb manchmal. Es ist natürlich schade, dass wir 37 Jahre nachdem sich die ersten Politikerinnen erstmalig im Bundestag trauten, über Sexismus in der Politik zu sprechen, noch immer solche Diskussionen führen müssen. dass Frauen immer noch auf ihr Äußeres oder ihre sexuelle Attraktivität statt auf ihre Worte, Taten und auf ihren Intellekt reduziert werden. Wir müssen widersprechen, denn wir sind schon lange in der Position, uns zu wehren und solchen, meist sind es eben Männern, ihre Grenzen aufzuzeigen. Aufzuzeigen, wann sie Grenzen überschreiten, denn manche haben nie gelernt, wo Grenzen anderer liegen. Denn wie Margarete Stokowski in ihrer Spiegelkolumne bezüglich des Lindner-Vorfalls schrieb, das Bittere ist, dass diese Witze von Umstehenden, die nicht einverstanden sind, oft mit einem gequälten Lächeln quittiert werden. Das ist, wie wenn man einem bettelnden Hund am Tisch etwas abgibt. Er kommt wieder. Das stimmt. Aminata Touré spricht allerdings in ihrem Zeit-Interview bezüglich des Widerspruchs aber auch einen wichtigen Punkt an, über den ich persönlich auch schon nachdenken musste. Sie schreibt: Es gibt Tage, da brauche ich meine ganze Kraft für die parlamentarische Arbeit. Ich denke, dieser oder jener Tweet wäre zwar jetzt wichtig und richtig, aber ich setze den jetzt nicht ab, weil ich mich nicht mit den Reaktionen auseinandersetzen kann. Wenn ich twittere, kommen in der Regel beleidigende Kommentare oder Direktnachrichten. Und das macht was mit einem. Es macht auch was mit jungen Frauen, die sich überlegen, in die Politik zu gehen. Das zeigt, Widerspruch, sich wehren, kostet Energie und Zeit. Energie und Zeit, die Menschen, die von solchem Hass und Sexismus oder wie im Fall von Aminata Touré auch noch zusätzlich von Rassismus nicht betroffen sind, für andere Dinge aufwenden können. Zum Beispiel inhaltliche politische Arbeit. Vielleicht müssen aber die, die heute davon betroffen sind, sich trotzdem immer wieder wehren, damit in einiger Zeit andere Frauen weniger Zeit und Kraft dafür aufwenden müssen, sich zu wehren. Touré schreibt auch, dass sie mittlerweile alles zur Anzeige bringt. Auch eine Form des Widerspruchs. Selbst wenn ein Verfahren dann später eingestellt wird, ist das ein Statement. Auf Social Media habe ich auch schon oft beobachtet, dass Frauen sexistische Nachrichten anonymisiert in ihrer Instagram-Story beispielsweise posten. Das betrachte ich auch als wirksame digitale Form des Widerspruchs. Was allerdings auch passieren kann, wenn eine Frau sich öffentlich beispielsweise gegen Sexismus in der eigenen Partei wehrt, hat Julia Löffler mir auch anhand eines Beispiels erzählt.
Als Beispiel kann ich da ja zum Beispiel mal Jenna Behrens nennen. Jenna Behrens ist CDU-Mitglied und hat vor ein paar Jahren öffentlich angeprangert, wie sie in der Berliner CDU von bestimmten männlichen Politikern behandelt wurde. Das gab dann einen großen Aufschrei, auch innerhalb der CDU. Und es war dann nicht der CDU-Politiker, der kritisiert wurde, sondern sie, weil sie das öffentlich gemacht hat, das sozusagen das Nestbeschmutzerprinzip. Ich finde, das ist etwas, wo wir Frauen solidarisch miteinander sein müssen, die Frau öffentlich unterstützen müssen, egal in welcher Partei sie ist. Das ist ganz wichtig, dass wir als Frauen, als politische Frauen, da zusammenstehen, um dafür zu sorgen, dass solche Strukturen durchbrochen werden und es in Zukunft zumindest geringer wird, diese sexistischen Probleme. Natürlich leben wir in einer in sexistischen Strukturen und deswegen wird sich das nicht von heute auf morgen ändern. Oft ist denjenigen, die da handeln, ihr struktureller Sexismus auch gar nicht bewusst. Dadurch wirken sie dann besonders überrascht, wenn sich jemand bei ihnen beschwert. Aber auch das sind Themen, die immer wieder angesprochen werden müssen und vielleicht auch von den Parteien öffentlicher behandelt werden müssen in Workshops oder Seminaren, damit es ein Thema ist, das nicht weiter totgeschwiegen wird, sondern von allen offen angegangen wird.
In meiner Partei sind Austauschfrauenrunden normal. Außerdem wurde gerade ein Ansprechpartnerinnenprogramm eingeführt, in dem ich mich beispielsweise als Frau mit einem Problem auch an eine Frau aus einer anderen Stadt wenden kann, um mir Rat zu holen. Ich habe es erst nicht unbedingt als notwendig gesehen, Aber dann in der Corona-Zeit, in der ersten Phase der Corona-Zeit, muss man ja jetzt sagen, habe ich an einer deutschlandweiten Frauenaustauschrunde teilgenommen. Und ich habe das als unglaublich positiv erlebt, sich darüber auszutauschen, was uns in der Parteiarbeit, aber auch im Job beispielsweise schon so passiert ist. Und ich fand es toll, wie bestärkt alle aus diesem Zoom-Call herausgegangen sind, weil wir wussten, wir sind viele und wir wurden ernst genommen in diesem Gespräch. Das ist ein ernstes Thema. Dir wird nicht unterstellt, dass du übertreibst oder dass du dich anstellst. Natürlich gibt es auch viele Beispiele, in denen auch Frauen Teil des Problems sind, indem sie sexistische Verhaltensweisen oder Kommentare nicht verurteilen. Unter einem Artikel, in dem es um den Lindner-Fall ging, gab es zum Beispiel Kommentare von Frauen nach dem Motto: Habt ihr sonst keine Probleme? Andererseits finde ich es aber auch sehr schön zu sehen, wie viele gerade jüngere Männer ich in meiner Parteiarbeit erlebe, die Feministen sind, die sich für uns einsetzen, die sehr viel verstanden haben und sich mit dem Thema Sexismus auseinandergesetzt haben, die sich in Diskussionen einmischen, ob digital oder real, und anderen Männern sagen: So gehen wir 2020 nicht mehr miteinander um. Auch das ist sehr wichtig und gibt mir persönlich auch viel Hoffnung. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr fandet sie interessant. Ihr könnt mir gerne Feedback schreiben auf Instagram und folgt mir auch gerne auf Instagram oder hier auf Spotify. Oder entsprechend auf dem Portal, auf dem ihr Podcasts hört. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Die Quellen findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören.